Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesu Christo. Amen. Herr, tue meine Lippen auf, dass sie deinen Ruhm verkündigen. Herr Jesu Christi, ich kann es nicht, tu du's für mich. Amen. Wie war das noch, was Ihr Pastor sagte zu meiner Begrüßung? Wenn man dreimal mindestens da gewesen ist, dann kommt man nach Hause, dann ist man zu Hause. Und um dieses Thema geht es heute in diesem Predigtext. Es geht darum, wo wir alle zu Hause sind, aber nicht nur das, sondern es geht auch darum, wo Gott zu Hause sein will, nämlich bei uns. Und wir wissen ja, wenn man die Nachrichten anschaut, wie viele Menschen immer wieder auch an diesem Tag, in dieser Stunde, irgendwo auf der Welt unterwegs sind und kein Zuhause mehr haben. Wie schrecklich das ist, wenn man nicht mehr weiß, wo man hingehört, wo man geborgen ist, wo man seinen Platz findet. Das haben vielleicht auch einige Ältere unter uns erlebt, die noch am Kriegsende mit ihren Familien damals auf die Flucht gehen mussten und nicht wussten, wo sie hinkommen. Und es ist schön, wenn man dann, wenn man weg war, wieder nach Hause kommt. Das Kommen ist immer eine tolle Sache. Und manche Leute warten ja lange, dass mal wieder jemand zu Besuch kommt, dass jemand wieder nach Hause kommt, wenn er vielleicht als junger Mensch weggelaufen ist. Wir denken dabei an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und so beginnt unser Predigtext in die Epistel mit diesen drei kurzen Wörtern. Christus ist gekommen. Ja, das wissen wir ja alle. Haben wir ja oft genug gehört. Das kennen wir. Frage ist an uns, denken wir uns dabei überhaupt noch etwas? Reißt uns das vom Hocker, wenn wir heute Morgen wieder hören, Christus ist gekommen? Oder sagen wir vielleicht, na und? Kennen wir doch schon alles, klar doch. Aber ihr Lieben, was dahinter steckt in dieser kurzen Formulierung, Christus ist gekommen, dass mit diesem Kommen des Christus alles anders geworden ist. Für die Welt, aber vor allem auch für uns, die wir an ihn glauben. Der kleine Junge hat uns das wunderbare Zeugnis eben gegeben, wie er so aus der Pistole geschossen sagt, wer ist Jesus Christus? Ist Gottes Sohn, ja. Da wird die Welt sich abwenden und wird achselzuckend sagen, was soll das? Das gibt es doch gar nicht. Aber wir wissen, das ist anders. Und dass Gott in seinem Sohn hier zu uns Menschen gekommen ist, hat alles für uns verändert. Zum Beispiel auch die Tatsache, wie wir diesen Sonntagvormittag verbringen. Dass wir nicht zu Hause lange im Bett geblieben sind und dann Brunch machen, sondern dass wir uns auf den Weg gemacht haben in die Kirche. Und vielleicht einige Nachbarn sagen, naja, warum rennen die eigentlich immer wieder dahin? Was gibt es denn da, dass die da so begierig drauf sind? Und wir merken, dass wir für das Kommen des Christus mit unserem Besuch in der Kirche immer wieder mit unseren Füßen, Autoreifen, Fahrradrädern, immer wieder ein Zeugnis ablegen. Und was bedeutet nun dieses gewaltige Ereignis, dass Gott sich auf den Weg macht zu uns, was man übrigens in der Welt der Religion nirgendwo findet? Die Religionen sagen immer, du musst dich auf den Weg machen, du musst von unten nach oben klettern. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch an den Turnunterricht in der Schule. Ich habe das immer noch so in Erinnerung, da war in der Turnhalle an der Wand so eine Leiter, da musste man hochklettern und das fand bei mir keine Begeisterung. Und das ist genau das, worum es in den Religionen geht. Da musst du versuchen, nach oben zu klettern und wirklich ganz oben anzukommen, was mir im Turnunterricht nur sehr, sehr schwer gelungen ist. Und weil Gott das weiß, dass wir uns schwer tun, dass wir da hängen bleiben, dass wir nicht hochkommen, dass die Knochen nicht mehr mitspielen, deshalb sagt er, Leute, bleibt mal da unten, ich komme zu euch. Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen allen Religionen und der christlichen Botschaft. Deshalb bitte, reden Sie vom Christentum nie wie von einer Religion. Es ist der Gegensatz, das Gegenteil von Religion. Und so ist Christus gekommen zu uns, weil Gott sich auf den Weg gemacht hat aus seiner Liebe. Und was hat er gebracht? Da ist das nächste Stichwort hier, Frieden. Naja, wenn wir die Nachrichten auf uns wirken lassen und erleben, was etwa in Syrien geschieht, dann merken wir, mit dem Frieden ist nicht weit her. Und wenn wir so manches in unserer Gesellschaft anschauen, mit Mobbing im Betrieb oder auch mit Kampf zwischen Schülern an Schulen und was da so alles abläuft, oder die Auseinandersetzungen in der Familie, wo jeder Recht behalten will, was dann immer zum Unfrieden führt, dann merken wir, mit dem Frieden bei uns Menschen ist das so eine Sache. Und warum? Weil wir selber immer Chef sein wollen, weil wir mit dem Kopf durch die Wand wollen, weil wir immer der Größte sein wollen und andere müssen machen, was wir wollen. Und das funktioniert nicht. Daraus kann nur Unfrieden entstehen. Denn wenn alle in einer Gesellschaft Gott spielen wollen und Chef spielen wollen, dann geht das nur, indem der eine versucht, dem anderen das strittig zu machen. Die Menschen in ihrem Egoismus sind friedensunfähig. Das ist die realistische Sicht der Bibel. Und weil das so ist, muss Gott selbst sich auf den Weg machen, um Frieden zu bringen. Er nur kann den Frieden bringen. Und so heißt es ja in der Weihnachtsbotschaft, auch Frieden auf Erden. Der fängt im Himmel an und kommt hier runter auf die Erde. Und wo Menschen den Glauben an Jesus Christus annehmen, da haben sie Frieden mit dem himmlischen Vater. Sie dürfen Papa sagen. Haben Sie sich schon mal klar gemacht, was das heißt? Dass wir im Vater unser den Schöpfer des ganzen Kosmos Vater nennen dürfen? Das ist doch gewaltig. Und wenn Sie an Römer 8 denken, da steht, dass Gottes Geist es möglich macht, der Geist der Kindschaft, dass wir zu Gott Abba sagen können. Und Abba kann man ins Deutsche übersetzen, dieses aramäische Wort, mit Papa. Wir können zu Gott Papa sagen, dieses vertrauliche Wort. Das ist doch gewaltig. Und wo wir so wieder mit Gott auf Du und Du stehen, zu ihm kommen können, da ist Frieden, da werden wir in uns ruhig. Denn, und das ist ja das Tragische an der gottlosen Welt, die Menschen finden keinen Frieden ohne Gott. Weil innerlich etwas Entscheidendes fehlt. Es fehlt die Mitte und das Fundament des Lebens. Und die Menschen rennen rum und suchen das überall. Deshalb ist auch so eine Hektik da. Weil jeder eben versucht, das zu finden, was man im Sündenfall verloren hat. Und da, wo der Glaube an Christus einzieht, wir dadurch wieder zum Vater kommen können, da kommen wir zur Ruhe. Wenn man nach Hause kommt vom Stress, möchte man zur Ruhe kommen, sich ausruhen können. Und das ist auch eine Vokabel, die im Neuen Testament vorkommt für das, was Gott uns schenkt. Pause. Da heißt es in dem berühmten Heilandsruf, kommt zu mir all, die ihr mühselig und beladen seid. Luther übersetzt dann, und ich will euch erquicken. Und da steht im Griechischen das Wort Anapausetai. Da hören wir, das deutsche Wort Pause ist ein Fremdwort aus dem Griechischen. Das heißt also, Pause brauchen wir, um wieder zu Kräften zu kommen, zur Ruhe zu kommen, zu uns selber zu finden. Und das schenkt uns Gott in Jesus Christus. Und das soll nun bekannt gemacht werden. Und dazu braucht er dich und mich, dass wir den Leuten das draußen sagen. Die Lutherische Stunde macht das auf ihre Art, aber jeder von uns kann es eben auch machen. Und dann kommt hier ein dritter Gedanke. Christus bringt und verkündigt Frieden denen, die fern, denen, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Was will denn damit gesagt sein? Nun, die Heiden waren damals Gott fremd und fern und die Juden fühlten sich Gott ganz nahe. Und nun kommt der Christus und verkündet Frieden nicht nur denen, die in ihrer Frömmigkeit der Überzeugung waren, dass sie ganz nah dran sind an Gott, sondern auch denen, die wegen ihrer heidnischen Frömmigkeit ganz weit weg waren von Gott. Und Christus bringt beide nun zusammen. Er ist der große Versöhner, nicht nur zwischen Gott, dem Vater und uns, sondern auch zwischen den Menschen ist er der Versöhner. Er bringt den Gegensatz zusammen von Juden und Heiden. Und dann wird daraus die Schlussfolgerung gezogen, denn durch ihn haben wir alle beide, nämlich Juden und Heiden, in einem Geist den Zugang zum Vater. Sie merken, hier wird die Rettungsbotschaft wieder trinitarisch genannt. In einem Geist, durch Christus, Zugang zum Vater. Und da verschwinden alle Voraussetzungen. Da braucht niemand mehr moralisch erstmal besonders hochwertig zu sein, um dahin kommen zu können. Da braucht niemand erstmal studiert zu haben, um dahin zu kommen. Da braucht niemand ein gefülltes Bankkonto zu haben, um dahin zu kommen. Ob voll ist auf dem Bankkonto oder ob es leer ist. Auch die beiden werden in Christus zusammengeführt. Auch die mit einer sehr qualifizierten Schulbildung und die mit weniger Schulbildung werden zusammengeführt. Die, die in ihrem Leben schon mal so ein bisschen entgleist sind und die, die immer anständig waren, werden in Christus zusammengeführt. Und ebenso Menschen aus verschiedenen Völkern, verschiedenen Kulturkreisen. Ich bin vor 14 Tagen in Leipzig gewesen und da sieht man, wenn man da auf der Kanzel steht und da sitzen Menschen, da sieht man, die kommen aus zwei Kontinenten, nämlich die Deutschen und die Iraner. Und man sieht, das ist ja gewaltig. Die Sprachprobleme kommen dazu und dennoch schafft es der Herr Christus, alle zusammenzubringen und gemeinsam auf den Weg zum Vater zu bringen. Was folgt nun daraus für uns? Da heißt es weiter: So seid ihr nun nicht mehr geduldete Gäste und Fremde. Wir wissen, wie das ist, wenn man nicht mehr ein Zuhause hat. Und wenn man dann bei irgendjemand unterschlüpfen muss. Ich dachte jetzt nochmal an der Vorbereitung an die Menschen in unserem Land, die wegen der Wassergefahren ihre Wohnung verlassen mussten und irgendwo anders bei Bekannten oder in einer Turnhalle oder sonst wo provisorisch untergebracht wurden und da wirklich sich fremd fühlen und Unbequemlichkeiten auf sich nehmen müssen und vielleicht sogar als lästige Bittsteller angesehen werden, das ist alles nicht schön. Und nun sagt unser Text, ihr Christen, ihr werdet zwar oft von der Welt so gesehen, dass die Welt sagt, ihr passt zu uns nicht. Ihr mit eurem Christusglauben. Wir mögen euch deshalb nicht. Das gibt es ja leider zuhauf, dass Christen um ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus verfolgt werden. Und ihr merkt dabei, in der Welt seid ihr Fremde. Da seid ihr nur höchstens geduldet. Uns geht es ja hier gut. Wir können hier Gottesdienst feiern, ohne dass einer plötzlich einen Brandkörper hier reinschmeißt und wir jämmerlich verbrennen müssen während des Gottesdienstes, was ja alles ist in letzten Zeiten schon gegeben hat. Das brauchen wir nicht auf uns zu nehmen. Aber wir wissen nicht, was uns noch ins Haus steht in der Zukunft, auch hier in Europa, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen. Ja, Christen sind rasch in der Welt Fremdlinge. Sie können nicht alles mitmachen, sie müssen manches verweigern und dazu Nein sagen. Sie gelten dafür eben bei manchen Leuten als Spielverderber, als Leute, die keinen Spaß verstehen und so weiter. Aber nun sagt Gottes Wort, aber lasst euch da nicht irgendwie bekümmern, denn wer seid ihr wirklich? Und jetzt wird es gewaltig. Ihr seid Mitbürger der Heiligen. Wer sind das? In der Offenbarung lesen wir, dass die Märtyrer und dass die vollendeten Heiligen schon jetzt bei Gott sind, dass sie darauf warten, in die allgemeine Auferweckung von den Toten mit einzufließen. Das steht sehr schön im Hebräerbrief in Kapitel 11 beschrieben. Und die feiern jetzt schon in der Gegenwart Gottes auch anbetend Gottesdienst. Und da, wo die, die schon eben bei Gott angekommen sind, endgültig sind, da bist du und da bin ich auch. Wir haben unseren ersten Wohnsitz dort, wo die vollendeten Heiligen jetzt schon sind, in der Gegenwart Gottes. Man sagt ja, wenn man in die Kirche fährt, jetzt fahre ich zur Kirche, und wenn man sich auf den Heimweg macht, sagt man, jetzt fahre ich nach Hause. Das ist eigentlich falsch. Eigentlich müssten wir sagen, wir fahren nach Hause, wenn wir in die Kirche fahren. Und dann fahren wir auf dem Rückweg in unseren zweiten Wohnsitz zurück. Warum haben die Alten immer vom Haus Gottes gesprochen? Deshalb, weil sie wussten, im Gottesdienst, da ist Gott da. Auch jetzt hier in diesem Gottesdienst, mit seinem Wort, mit seinem Sakrament, und wir begegnen ihm betend und singend und sind dabei ihm ganz nah. Und das ist eben dieses, dass wir jetzt bei Gott auch schon angekommen sind, obwohl wir in unserem Alltag vielleicht manchmal den Eindruck haben, er ist uns ganz fern, wenn es uns schlecht geht, und wir vielleicht dann mal in Anfechtung fragen, ja, himmlischer Vater, wo bist du denn? Mir geht's doch so schlecht und ich bin doch immer so fromm, warum hilfst du mir nicht aus meiner Not raus? Das mag ja auch ein Schrei immer wieder von frommen Christen sein. Und da wird uns gesagt, lass dich nicht täuschen. Auch wenn es dir mal gerade nicht so toll geht und du nicht so gut drauf bist, du bist dennoch schon zu Hause angekommen. Und wenn du in den Gottesdienst gehst, dann wird das ganz konkret. Dann wird der Altar, wo das Abendmahl für dich bereitsteht, plötzlich zu einem Stück Himmel auf Erden. Mitbürger der Heiligen. Und wir machen das deutlich in der Präfation und in dem Sanctus bei der Abendmahlsliturgie, wo wir einstimmen in den Jubel, in das dreimal heilig und das Hosianna, einstimmen in den himmlischen Gottesdienst. Und in der Präfation, die vor dem Sanctus kommt, in der Vorrede, ist ja auch die Rede davon, dass wir einstimmen mit unserem Lobgesang in die himmlischen Heerscharen, in die himmlischen Chöre. Der Himmel kommt zu uns auf Erden und wir werden dadurch erhöht in den Himmel. Mitbürger der Heiligen, aber es kommt noch toller, dann heißt es Gottes Hausgenossen. Viele von uns werden Hausgenossen haben. Vielleicht haben sie ein eigenes Haus und haben Mieter drin. Oder sie wohnen zur Miete und haben nebendran eine Wohnung, wo auch Mieter wohnen. Oder sie haben ein Familienhaus, haben aber Nachbarn. Zaun an Zaun sind sie mit anderen Menschen verbunden. Hausgenossen Gottes, das ist ja gewaltig. Ich wohne sozusagen Wand an Wand mit Gott. Freilich, wir wissen alle, es gibt Hausordnung. Wir haben in Malente ein kleines Reihenhäuschen und nach dem deutschen Gesetz muss es da eine Eigentümergemeinschaft geben. Und wir müssen eben beschließen, da kann nicht einer sagen, ich male jetzt meine Hauswand weiß an, der nächste sagt, ich mache sie schwarz und der dritte, ich mache sie rosa. Wir müssen uns einig werden, wie wir das Äußere gestalten gemeinsam, damit es einigermaßen ein vernünftiges Bild bleibt. Und seht ihr, so sagt auch Gott, ja, ihr seid meine Hausgenossen, ihr seid bei mir willkommen, aber bitte versteht mal, wer bei mir wohnt und Wohnrecht hat, wer bei mir Dauerwohnrecht hat, der muss auch an bestimmte Ordnungsdinge sich halten. Dazu gibt Gott seine Gebote als sozusagen Hausordnung. Versteht ihr? Man kann die Gebote den Menschen so einbläuen, dass sie entsetzt sind und sagen, die Kirche immer mit ihrer Moral und immer, du sollst nicht und du darfst nicht und immer der erhobene Zeigefinger. Ja, wenn man es so rüberbringt, dann muss es abschrecken. Wir sehen da nicht mehr, dass Gott den Glaubenden die Gebote als eine Regel vorhält, damit wir dort bleiben können, wo wir angekommen sind durch Jesus Christus. Nämlich bei Gott als Hausgenossen Gottes. Und da sagt Gott also bitte, damit das hier funktioniert, in meinem weltweiten Haus, da müsst ihr euch schon ein bisschen an diese Spielregeln halten. Und wenn ihr das wieder mal nicht tut, dann ist wichtig, dass ihr das begreift und dass ihr von mir euch die Vergebung zusprechen lasst und darum bittet, dass ich euch helfe, dass in Zukunft besser geht. Wir sind Hausgenossen Gottes. Und dann geht das Bild noch weiter, dass dieses Gebäude, das wir Christen darstellen, dass das eben erbaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten, also auf dem Grund des Wortes Gottes. Wir haben da ja eben auch gesungen von dem Wort. Das Wort Gottes, das haben wir uns auch gestern klar gemacht, ist keine leere Worthülse, sondern das ist kraftvoll, das ist Schöpfungswort, das schafft das, was es sagt. Und so kann dieses Wort bauen. Wenn man heute viel spricht vom Bau von Gemeinde und Kirche, dann meinen manche Leute, ah ja, man muss da so ein paar Techniken und Methoden haben, dann funktioniert das. Ist nicht. Wir brauchen das Wort Gottes. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der das Wort Gottes in unsere Herzen schreibt. Und nur so wird Gemeinde und Kirche gebaut. Und dann ist die Gemeinde und auch ihr seid ein lebendiger Organismus, ein lebendiges Haus. Man könnte, ihr habt so herrliche weiße Wände hier, so wunderschön frei und die Dachfläche bietet auch noch einiges an Platz. Hier könnte man die Namen aller reinschreiben, die je hier zu dieser Gemeinde gehört haben. Und noch genug Platz wäre dann für weitere Generationen. Und dann würde auf einmal deutlich, dass diese schöne Kirche durch schöne Menschen gefüllt wird. Versteht ihr? Wer so eine schöne, helle, freundliche Kirche hat, der darf strahlend in dieser Kirche sitzen und begeistert singen und beten und fröhlich nach Hause gehen. Da stimmt es dann überein. Das äußere Gebäude wird zu einem Symbol für das innere Gebäude, für das Gebäude der Menschen. Und wenn ihr denkt, hier sind wahrscheinlich auch irgendwelche Steine verborgen, die dann so geschlemmt worden sind, die Steine müssen aufeinander bleiben, bitteschön. Stellt euch mal vor, hier würde auf einmal das bröckeln und hier würde auf einmal anfangen, da was wegzubrechen. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich ganz rasch hier zu Ende. Seht ihr, so ist das mit der Gemeinde. Die Gemeinde, die Hausgenossen Gottes sind, die sind ein lebendiger Organismus. Und deshalb ist es nicht egal, wenn ihr plötzlich merkt, da ist jemand, der schon immer im Gottesdienst war. Wo ist denn der eigentlich? Naja, wenn er nicht mehr kommt, sein Problem. Ist nicht, denn im 1. Korintherbrief steht eindeutig und klar, wenn ein Glied leidet, leidet der ganze Leib. Es ist nicht egal, was mit denen ist, die nicht mehr kommen, sondern da müsst ihr hin, da müsst ihr Kontakte suchen, da müsst ihr fragen, was ist denn da gewesen? Warum kommt ihr nicht mehr? Sind wir vielleicht schuld? Kann ja sein, dass jemand mal zu einem anderen Menschen im Namen Gottes eine komische Bemerkung gemacht hat und der ist beleidigt. Da kann vieles sein, was vielleicht nicht passt. Darüber muss man sprechen und wieder eine Brücke bauen. Vom Brückenbauen war ja auch schon die Rede. Und dann ist dieses Gebäude zusammengefügt mit dem Schlussstein. Man kann das in gotischen Gewölben sehr schön sehen, wo diese Pfeiler etwa im Chorraum einer Kirche dann zusammenfallen, in der Mitte zusammengefügt sind. Und der Stein, der das alles zusammenhält, der sogenannte Eck- oder Schlussstein, von dem wird das Gebäude wesentlich mitgetragen. Und das ist Christus. Eine Gemeinde kann noch so hübsch sein und die Kirche noch so schön gestaltet sein. Wenn da der Herr Christus nicht mehr der Hausherr ist und in jedem Gottesdienst gebührend einzieht und wenn er nicht gebührend zur Sprache kommt in Wort und Sakrament, dann ist er da nicht mehr. Dann kommt er da nicht mehr. Dann ist er nicht mehr der Eckstein. Und deshalb ist immer wichtig, dass man guckt, wenn man in einer Kirche ist, in einer Gemeinde, ob alles zusammenstimmt. Das äußere Gebäude, die Feierlichkeit und die Verkündigung, die Sakramentsverwaltung und eben auch die Haltung der Menschen, die sich zu dieser Gemeinde halten. Alles soll zu einer inneren Einheit zusammenwachsen. Und so wird eine Gemeinde zum heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr hier in Stuttgart in dieser Gemeinde miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Stellt euch mal vor, was das heißt. Sie merken, Paulus beleuchtet diesen Tatbestand, dieses Wohnrechts bei Gott eben von verschiedenen Seiten. Er sagt einmal, wir wohnen bei Gott und er sagt zum anderen, und Gott wohnt in uns. Enger kann man es gar nicht mehr machen. Und damit wird deutlich, was ist eine christliche Gemeinde? Eine christliche Gemeinde ist, die im Heiligen Geist durch Christus zum Vater gebracht ist und die dort Wohnrecht hat und die so eng mit Gott dran ist, dass Gott auch gerne in ihr seine Wohnung nimmt. Möge der Herr uns allen schenken, dass wir unsere Gemeinde und unser Christsein auch in diesem Sinn immer wieder ganz neu verstehen. Das war der Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre euer Herzen zu Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.